heute Vormittag gesagt, dass er immer müde würde, wenn er über kritische Dinge zu reden hätte. Da habe ich zu Martin Vetter schnell gesagt, hoffentlich wird er nicht müde, wenn ich über kritische Dinge rede heute Nachmittag. Und ich habe gedacht, ich werde eigentlich immer munter, wenn ich über kritische Dinge rede. Warum? Nicht, weil mir das so viel Spaß macht, sondern wenn ich mir klar mache, dass das ja nicht einfach nur Gedanken sind, die in irgendeinem Buch, auf irgendeinem Papier stehen, sondern dann, dass das Gedanken sind, die meine Enkel, wenn ich denn mal irgendwann welche haben werde, in einigen Jahren möglicherweise denken sollen und die viele Menschen schon jetzt denken. Gedanken, die einsickern in Herzen von Menschen und ihren Glauben verändern. Und das macht uns traurig, aber es macht uns auch munter. Und es muss uns herausfordern. Der Apostel Paulus hat im Hinblick auf die Gemeinde in Ephesus einmal geschrieben, in Apostelgeschichte 20, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam. Zurzeit ereignen sich um uns herum in den Reihen der Evangelikalen einige erstaunliche Veränderungen. Nun, das ist nichts Neues, aber sie beziehen sich momentan vor allem auf das Verständnis von Mission. Also zum Beispiel geben Evangelikale Erklärungen mit liberalen Organisationen ab, was früher so nicht vorgekommen wäre. So hat die Weltweite Evangelische Allianz gemeinsam mit Vertretern des Ökumenischen Rates der Kirchen, das ist also eine ganz bibelkritische, seit Jahrzehnten als liberal bekannte ökumenische Organisation, eine gemeinsame Erklärung zum 100-jährigen Jubiläum der Missionskonferenz von Edinburgh herausgegeben. Und eine weitere gemeinsame Erklärung von Evangelikalen und ÖRK ist erschienen im Hinblick auf die 10. Vollversammlung dieses liberalen ökumenischen Rates der Kirchen, jetzt im Herbst in Südkorea. In diese Reihe gehört auch etwa der Kodex für Missionen, den die Evangelikalen unter Federführung von Thomas Schirmacher mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen und einer Kommission des Vatikan ausgehandelt haben. Das gehört alles in diese Reihe. Und man könnte hier viele weitere Beispiele vortragen, etwa, was ich vor einigen Wochen fand in der Zeitschrift eines der führenden evangelikalen Missionswerke in Deutschland. Dort wurde berichtet von Moslems, die sich auf einen Jesusweg begeben hätten, Jesus um Vergebung für die Sünden bitten, Jesus bitten, sie vor bösen Geistern zu schützen, regelmäßig in der Bibel lesen, aber sich zugleich als Muslime weiter verstehen wollen, als Jesus-Muslime und Muslime bleiben wollen. Und die Message dieses Artikels in einer evangelikalen Missionszeitschrift lautet, man kann Moslem bleiben und trotzdem an Jesus glauben. Und es ist nicht davon die Rede, dass die Bindung an Allah Sünde wäre und eine Abkehr nötig. Bruder Wunderlich hat heute Vormittag dazu das Nötige gesagt. Das ist die Frage, wie kann man gleichzeitig an Jesus glauben, ohne sich vom Islam abzuwenden, der Jesus seiner gesamten göttlichen Würde beraubt. Welchen Jesus meine ich da? Es ist viel geschehen. Und das Verständnis von Mission, wie es uns heute Morgen Martin Vetter und Friedemann Wunderlich vorgestellt haben, ist in den evangelikalen Reihen umstritten und wird von vielen nicht mehr akzeptiert. Anfang Januar fand in Herrenberg bei Tübingen ein wichtiges Diskussionsforum statt zum Thema Evangelisation und Transformation. Also da ging es um das Verhältnis zwischen Evangelisation und sozialer Verantwortung. Veranstalter war der Arbeitskreis für evangelikale Missiologie gemeinsam mit der Evangelischen Allianz und der Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen. Inzwischen stehen Dokumente von dieser Tagung im Internet zur Verfügung und daran wird deutlich, dass ein tiefer Riss sich auftat zwischen den verschiedenen Positionen, die dort beschrieben worden sind. Die größte Dynamik in der Diskussion, Land auf, Land ab, entfaltet zurzeit eine Gruppe von Theologen, die sich den Begriff missional auf die Fahnen geschrieben haben. Und das ist ja das uns aufgetragene Thema heute. Missional oder missionarisch? Nur ein Streit um Worte. Missional, wo wir den Begriff missionarisch erwarten würden, sagen Sie oder schreiben Sie missional. Was meinen Sie damit? Diese Gruppe wird auch in Verbindung gebracht mit Begriffen wie Emerging Church, also diese Bewegung einer neu heraufkommenden Kirche, mit Transformation, mit ganzheitlicher Mission. Zu dieser Bewegung gehören bekannte Namen wie Professor Johannes Reimer oder Tobias Falks oder Thomas Weißenborn, Roland Hartmeier, Fabian Vogt, Christina Brudereck, Peter Aschoff. Institutionen, die für diese Position stehen, sind das Marburger Bibelseminar, das Institut für Gemeindebau und Weltmission, IGW, und etwa die Jugendmissionskonferenz der Europäischen Allianz unter dem Motto Transforming Our World. Und alle diese Theologen machen keinen Hehl daraus, dass sie die evangelikale Landschaft nachhaltig verändern wollen. Das ist ihr Ziel, ihr erklärtes Ziel. Und wenn es nach ihnen geht, dann werden unsere Enkel und für einige, die hier sitzen, die Kinder, etwas grundsätzlich anderes unter Mission verstehen, als wir, die wir hier heute sitzen. Etwas grundsätzlich anderes. Und der Ausgangspunkt dieser Gruppe liegt dort, dass sie sagen, die Evangelikalen stecken in einer tiefen Krise. Und wir sagen euch den Grund für diese Krise, die Ursache für diese Krise. Professor Johannes Reimer hat das so beschrieben: Haben wir den Mut und sagen es, wir haben versagt. Die evangelikale Bewegung scheint in einer Krise, jetzt kommt's, sie wurzelt in einem einseitigen und damit falschen Verständnis der Mission. Und dann sagt Reimer, worin dieses einseitige Verständnis bestehe: Man habe in der Vergangenheit zu einseitig auf evangelistische Verkündigung gesetzt. Dieser Satz steht für viele. Und wenn Reimer heute Vormittag den Vortrag von Friedemann Wunderlich gehört hätte, dann hätte er gesagt, genau das, was du sagst, Friedemann, genau das ist die Ursache für unsere Krise. Dieses ständige Beharren auf dem Wort. Und diesen Zustand wollen sie verändern. Unter der Fahne missional. Sie wollen die Wortverkündigung aus dem Zentrum der Mission herausdrängen. Sie sagen, das sei ganzheitlich, was sie wollten. Und sie meinen neue Prioritäten, eine Veränderung der Wichtigkeiten. Und das geht nur über eine Veränderung unserer Überzeugungen. In einem Interview hat Reimer es so ausgedrückt: Freilich wird die Erneuerung einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel voraussetzen. Also Paradigmenwechsel bedeutet, dass man völlig neu denkt. Dass man in ein völlig neues Denksystem sich hineinbegibt. Also, die Erneuerung wird einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel im Bewusstsein der Verantwortlichen voraussetzen. Und dafür sehe ich bereits deutliche Zeichen an der Wand. Also nicht nur die Gesellschaft soll verändert werden, sondern unser aller Denken. Und das Denken der Pastoren und Gemeindeleiter erst recht. Zu diesem Zweck der Veränderung schnitzt man Begriffe. Und diese Begriffe sind Träger von Gedanken, die unser Denken verändern sollen. Der Staatsrechtler Helmut Quaritsch hat es einmal gesagt: Im Kampf der Geister ist die Besetzung eines Begriffs so wichtig wie im Krieg die Eroberung einer Festung. Die Besetzung eines Begriffs. Und eine solche strategische Bedeutung gewinnt zurzeit der Begriff missional. Und wir fragen, was es bedeutet. Was missionarisch ist, hat Friedemann Wunderlich uns heute Vormittag erklärt. Das kommt von dem lateinischen Begriff Missio, also Sendung. Gott sendet zunächst die Propheten und dann seinen Sohn. Der erwirkt für uns das Heil durch seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz. Und er sendet dann seine Apostel. Ein Apostel ist ein Gesandter, Apostello senden. Mit dieser Botschaft in die Welt. Und die Apostel gründen Gemeinden und ziehen uns alle in diese apostolische Mission mit hinein. Jeder Christ ein Missionar. Und die Aufgabe der Gesandten ist klar umrissen. Wir sollen die frohe Botschaft, das Euangelion, das Evangelion, bekannt machen. Die Mission kommt also zum Ziel, indem wir evangelisieren. Das ist der griechische Begriff dafür. Und evangelisieren bedeutet, die Botschaft von dem Retter Jesus Menschen mitzuteilen mit der Aufforderung, zu ihm umzukehren, Buße zu tun für ihre Sünden und Christus als ihrem Herrn und Erlöser mit ihrem ganzen Leben nachzufolgen. Rolf Schäffbuch, der kürzlich verstorbene evangelikale Theologe und in seinem Herzen immer ein Missionar gewesen, hat 2010 in einem Beitrag für IDEA gefragt, wann ist Mission eigentlich Mission? Und er hat es so zusammengefasst, er hat gesagt, Mission ist darauf aus, dass Menschen mit Gottes Hilfe die Grenze zwischen Unglauben und Glauben überschreiten. Der Vater des Christus Jesus wird dort geehrt, wo Jesus als der Heiland Gottes bekannt gemacht und geglaubt wird. Das ist Mission. Und manche Theologen haben den Begriff der Mission dann noch ausgeweitet als Oberbegriff für den gesamten Dienst, den die Gemeinde Jesu der Welt leistet. Und dann gehört dazu eben nicht nur die evangelistische Verkündigung, sondern auch die diakonisch-soziale Hilfe. Allerdings sollte immer klar sein, die Verkündigung des Wortes hat absoluten Vorrang. Also nochmal zusammengefasst, Mission missionarisch bedeutet, Gott der Vater sendet seinen Sohn zur Rettung und der Sohn sendet seine Gemeinde zur Verkündigung dieser Rettung. Gott der Vater sendet seinen Sohn zur Rettung und der Sohn sendet seine Gemeinde, um diese Rettungsbotschaft zu verkündigen. Jesus sagt, Johannes 20, 21, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und was soll nun der Begriff missional Neues bringen, fragen wir. Ich will versuchen, das kurz zu erklären, wie es die missionalen Vertreter selber darstellen. Sie sagen, missionarisch ist betont zunächst eine Tätigkeit. Eine missionarische Gemeinde ist eine Gemeinde, die unter anderem auch missioniert. Sie tut etliches andere auch noch, aber unter anderem missioniert sie. Missional ist mehr. Missional betont das Wesen der ganzen Gemeinde, meint eine Grundhaltung, die alles durchzieht. Gemeinde ist in allem, was sie ist, Mission. Gemeinde ist in allem für die Welt da. Gemeinde hat Teil an der großen Mission Gottes, der Missio Dei, und sie ist in allem ihrem Wesen Mission an die Welt. Für Theologen weise ich nur darauf hin, dass diese Begriffe besonders populär gemacht worden sind durch den reformierten südafrikanischen Missionstheologen David Bosch und durch den in Indien wirkenden englischen Missionstheologen Leslie, ja, er hat einen ganz schwierigen Namen, New Begin. Also N-E-W-B-I-G-I-N, so schreibt er sich. Johannes Reimer hat gesagt, eine missionale Gemeinde ist in allem, was sie ist und tut, missionarisch. Das klingt ganz gut, aber wir fragen schon mal zurück, erstmal ist die Gemeinde nicht eigentlich in erster Linie für Gott da? Um Gottes Willen auch für die Welt. Aber in erster Linie für Gott denken wir an Epheser 1, dass wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Erste Rückfrage, zweite Rückfrage. So gut das klingt, Gemeinde ist in allen Missionen, wie wendet sich die Gemeinde nun der Welt zu? Mit welchem Ziel? Mit welchen Mitteln? Also ich halte nochmal fest, die Vertreter der missionalen Theologie wollen für Mission einen totalen Paradigmenwechsel, wie sie sagen, ein völlig neues Denken, eine ganz andere Ausrichtung. Und in diesem Sinne benutzen sie den Begriff missional. Er soll dazu dienen, ein verändertes Verständnis von Mission zu begründen, auszubreiten und durchzusetzen. Mission ist nicht nur eine von verschiedenen Aufgaben der Gemeinde, sondern die neue Identität der Gemeinde. Es geht um eine neue Denkweise, wie wir denken sollen, wie wir glauben sollen. Und die spannende und entscheidende Frage für uns alle lautet nun, wie ist das gemeint? Was bedeutet es für die Gemeinde, missional zu denken? Wie ist diese Mission inhaltlich gefüllt? Was soll die Gemeinde dieser Welt gegenüber sein und tun? Und ich will noch mal ganz deutlich sagen, wir fragen hier nicht nach den persönlichen Motiven der Vertreter dieser Lehre. Das steht uns nicht zu. Es geht überhaupt nicht um irgendeine persönliche Auseinandersetzung, sondern wir wollen verstehen, was sie lehren, wofür sie sich auch in ihren Büchern und Artikeln einsetzen, um es zu verbreiten. Und wir wollen es vergleichen mit dem, was wir aus der Bibel über Missionen kennen und heute Vormittag in den Vorträgen der Brüder Fedder und Wunderlich gehört haben. Und dabei stoßen wir auf einige dramatische Veränderungen, welche diese missionale Denkweise mit sich bringt. Erstens, die missionale Denkweise verrückt das Ziel der Mission. Wenn Sie das mitschreiben wollen, wenn ihr mitschreiben wollt, die missionale Denkweise, ich habe das mal abgekürzt, MD, weil das schneller geht. Die missionale Denkweise verrückt das Ziel der Mission. Was hat der Chefbuch richtig gesagt? Mission ist darauf aus, dass Menschen mit Gottes Hilfe die Grenze zwischen Unglauben und Glauben überschreiten. Worum geht es der missionalen Denkweise? Es geht ihr nicht in erster Linie darum, dass Menschen in Gottes Reich hineinkommen, sondern dass Menschen Gottes Reich hier auf dieser Erde bauen. Das ist das Ziel, das vorrangige Ziel. Es geht hier nicht in erster Linie darum, dass Menschen in Gottes Reich im Sinne von Himmel hineinkommen, sondern dass Menschen Gottes Reich hier auf der Erde bauen. Johannes Reimer hat es in einem Interview in überdeutlicher Klarheit gesagt. Er hat gesagt, nichts wäre heute wichtiger als die Entscheidung der Christen, das Reich Gottes in der Welt mit den Menschen, und da meint er die ungläubigen Menschen, das Reich Gottes in der Welt mit den ungläubigen Menschen zusammenzubauen. Nicht für sie und erst recht nicht gegen sie, sondern mit ihnen. Zitat Ende. Das Ziel ist also klar, Christen und Nichtchristen bauen gemeinsam das Reich Gottes in dieser Welt. Es geht nicht darum, in erster Linie Menschen für den Himmel zu gewinnen, sondern hier in der Welt Gottes Reich zu bauen. Und zugespitzt hat das dann Rob Bell, einer der in Amerika bekannten Vertreter, der zu dieser Emerging Church Bewegung gehört. Er hat gesagt, Rob Bell, für Jesus lautete die Frage nicht, wie kommt man in den Himmel? Die Frage lautete, wie bringt man den Himmel hierher? Für Jesus geht es um eine Verbesserung dieser Welt, hier und jetzt. Jesu Ziel ist es nicht, in den Himmel zu kommen. Ja, Jesus ist ja sowieso im Himmel, aber er meint für uns eben. Und was versteht die missionale Denkweise unter Reich Gottes? Das Reich Gottes kommt jetzt durch die schrittweise Umwandlung dieser Welt. Und für die schrittweise Umwandlung dieser Welt wird dann ein ganz markanter Begriff verwendet, der Begriff der Transformation. Transformation dieser Welt. Ich weise an dieser Stelle nur mal darauf hin, dass dieser Begriff der Transformation eigentlich ursprünglich aus der Theosophie kommt. Von Alice Bailey, der Esoterikerin, die gesagt hat, erleuchtete Menschen sollen diese Transformation aller Lebensbereiche der Gesellschaft mitgestalten. Und dazu kann Bewusstseinserweiterung helfen durch das Praktizieren von Yoga und Meditation und so weiter. Das lehrt diese Theologie natürlich nicht, aber daher kommt dieser Begriff eigentlich. Die Gemeinde soll, so sagt es Reimer, mit ihrem sozial transformativen Auftrag Gottes Königsherrschaft in dieser Welt in Wort und Tat aufrichten. Und wo geschieht das? Es geschieht überall, wo Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Ausbeutung und lebensfeindliche Strukturen überwunden werden. Da kann man das Reich Gottes wahrnehmen, sagen die Missionalen. Und das gilt sogar, wenn an diesen Vorgängen überhaupt keine Christen beteiligt sind. Einer der Vordenker dieser Bewegung, Roland Hartmeier, er hat bezeichnenderweise vor einigen Jahren, ich glaube 2010, den sehr bekannten Preis bekommen, der nach dem evangelikalen Missionstheologen George Peters benannt wurde. 2010 hat Hartmeier diesen Preis bekommen. Und er sagt, Zitat, weil Heil eine soziale Dimension hat, kann von Heilsereignissen auch dort die Rede sein, wo gerechte Verhältnisse entstehen, auch dann, wenn sie nicht im Zusammenhang mit dem Glauben an Christus stehen. Zitat Ende. Das heißt, wo gerechte Verhältnisse entstehen und es gar nicht mit dem Glauben an Christus zu tun hat, kann trotzdem von Heil die Rede sein. Und an anderer Stelle schreibt er, in der Welt, auch in der Welt wird Gottes Herrschaft sichtbar, wenn Unterdrückung und Ausbeutung überwunden werden. Es gibt keine absoluten, sondern nur qualitative Unterschiede zwischen der Kirche und der Welt. Es gibt keine absoluten Unterschiede, sagt er, zwischen der Kirche und der Welt. Und Tobias Feix sagt über das neue Jerusalem in diesem Sinne, das neue Jerusalem wird im Reich Gottes schon jetzt und ganz konkret auf dieser Erde sichtbar. Also nach Tobias Feix wird das neue Jerusalem schon hier sichtbar, wenn Strukturen verbessert werden. Von diesem Denken ist auch sehr stark die Micha-Initiative geprägt, von der ihr wahrscheinlich alle schon gehört habt. Das ist eine Kampagne für die Umsetzung der Millenniumsziele der Vereinten Nationen. Da hat man sich zum Beispiel zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2015 die Armut der Welt halbiert zu haben. Und in Deutschland macht sich dafür besonders die Evangelische Allianz stark als Träger dieser Micha-Initiative. Und diese Micha-Initiative hat jetzt eine neue Bibel herausgegeben im Brunnenverlag, Hoffnung für alle, die Gerechtigkeitsbibel. Und diese Bibel ist dadurch gekennzeichnet, dass mehr als 3000 Verse in der Bibel, die mit Armut und Gerechtigkeit zu tun haben, hervorgehoben werden als Anleitung zum Bibellesen. Die Gerechtigkeitsbibel als Hoffnung für alle im Brunnenverlag. Und Weimar hat an anderer Stelle gesagt, wer transformieren will, der strebt einen Prozess der Neugestaltung und eine Veränderung der Verhältnisse an. Und dann fährt er fort, also wo vom Reich Gottes die Rede ist, und vom Anspruch auf alle Bereiche des Lebens in der Gesellschaft, das ist doch letztendlich das Herzstück des Evangeliums, das Jesus gepredigt und seinen Jüngern anbefohlen hat zu predigen. Ein Evangelium vom Reich. Diese Reich-Gottes-Theologie hat ein großes Problem. Es gibt in der Bibel nicht einen einzigen Beleg dafür, dass das Reich Gottes kommt hier in dieser Welt als eine sichtbare Sache, die von Menschen verwirklicht wird und die schon jetzt in der Geschichte erkennbar ist. Dafür gibt es keinen biblischen Beleg. Unser Herr Jesus Christus hat sich völlig anders geäußert. Er hat gesagt in Johannes 18, 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er hat gesagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele. Man könnte auch sagen, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt transformierte. Unser Herr hat uns nicht den Auftrag gegeben, diese Welt schrittweise in sein Reich zu verwandeln. Unser Herr hat eine scharfe Unterscheidung vorgenommen zwischen seiner Gemeinde und der Welt. Lest das mal, Johannes 15 ab Vers 20. Über den Hass der Welt gegen die Jünger des Herrn. Unser Herr hat gesagt, dass der Fürst dieser Welt Satan noch ist. Und dass der Gesandte Satans am Ende der Zeit gerade mit diesem Anspruch auftreten wird, die Welt global zu befrieden. Und erst unser Herr selbst bei seiner Wiederkunft wird sein sichtbares Reich hier auf diese Erde bringen. Bis dahin ist es in den Herzen seiner Nachfolger und in seiner Gemeinde. Er wird das Reich bringen. Deswegen beten wir im Vater unser, dein Reich komme. Das Neue Testament macht deutlich, Gottes Reich ist nicht ein ethisches Konzept für die Gemeinde, nicht ein Verhaltenskatalog, den wir realisieren sollen, sondern Gottes Reich ist das große Heilsgeschenk des allmächtigen Gottes. Die missionale Denkweise verrückt das Ziel der Mission. Nicht mehr ins Reich kommen ist entscheidend, sondern das Reich bauen. Und damit stellt sie das Verhältnis von Wohl und Heil auf den Kopf. Und sie verwechselt das Letzte und das Vorletzte miteinander. Erfreulich ist, dass die Internationale Konferenz Bekennender Gemeinschaften jetzt im März ein Symposium durchgeführt hat in der Nähe von Tübingen. Und am Ende dieses Symposiums haben sie einen sogenannten Tübinger Aufruf zur Erneuerung eines biblisch-heilsgeschichtlichen Missionsverständnisses veröffentlicht. Und dieser Tübinger Aufruf steht unter der Überschrift Weltevangelisierung oder Weltveränderung. Also, das ist das Erste. Missionale Denkweise verrückt das Ziel der Mission. Und es ist interessant, dass sie damit einen Weg wiederholt, der in der liberalen Ökumene in den 60er Jahren gegangen wurde, dass viele der Thesen, die sie präsentiert, genauso gut von Jürgen Moltmann, dem damaligen Stichwortgeber der Ökumene, stammen könnten. Ich habe jetzt hier nicht die Zeit, das auszuführen. Es ist allerdings auch wahr, dass es im evangelikalen Lager einige Vorboten dieser Gewichtsverlagerung gegeben hat, bereits in der Lausanner Verpflichtung von 1974. Da gibt es 1974 schon, maßgeblich von John Stott, wurde diese Lausanner Verpflichtung ja geprägt, einen Paragraphen über die soziale Verantwortung der Christen. Und darin heißt es dann in der deutschen Übersetzung: Wir bekräftigen, dass Evangelisation und soziale sowie politische Betätigung gleichermaßen zu unserer Pflicht als Christen gehören. Und ihr merkt, das Problem ist das Wort gleichermaßen. Das stand so übrigens ursprünglich wörtlich in der englischen Grundfassung nicht drin, kam in der deutschen Übersetzung dann rein, war von John Stott aber wohl schon so gemeint. Evangelisation und politische Betätigung gleichermaßen für uns Christen als Pflicht. Und diese Tendenz hat sich, wenn man die letzte Weltkonferenz für Evangelisation in Kapstadt 2010 sieht, sehr viel weiter zugespitzt. Große Klammer. Ihr Lieben, es ist klar, wo wir als Gemeinde treu evangelisieren, da führt das auch zu sozialen Konsequenzen. Das kann gar nicht ausbleiben. Aber es sind eben die Folgen der Evangelisation, die Gott schenkt, wo er will. Und es ist nicht das Hauptziel und die Evangelisation selbst. Denken wir daran, was geschehen ist durch die Erweckung in England im 18. Jahrhundert, welche sozialen Veränderungen und Erneuerungen das gebracht hat. Denken wir daran, was Missionare in Afrika und Asien bewirkt haben für die Erziehung, für die medizinische Hilfe, für die wirtschaftliche Entwicklung. Denken wir an die innere Mission, an Hinrich Wichern, wie viele haltlose Kinder er aus der Gosse geholt hat. Wie viel soziale Hilfe geschehen ist durch Amalie Siebeking oder Wilhelm Löhe. Wie viel soziale Verantwortung sie wahrgenommen haben. Aber sie haben das immer verstanden als Folge dessen, dass Menschen zum Glauben an Jesus kamen. Und für sie war immer klar, das Hauptziel für die Menschen besteht darin, dass sie zu Jesus finden, dass sie gerettet werden, dass sie in den Himmel kommen. Und deswegen ist das eigentliche Ziel der Evangelisation zunächst, dass wir sie zu Jesus rufen. Die missionale Denkweise verrückt dieses Ziel. Zweitens, die missionale Denkweise verändert die Ausrichtung der Gemeinde Jesu. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet, sagt Apostelgeschichte 2,42. Und die missionale Denkweise verändert diese Perspektive. Reimers spricht von einer kosmozentrischen Perspektive. Also der Kosmos, die Welt, rückt ins Zentrum. Und Johannes Reimer hat jetzt ein Buch geschrieben über den Gottesdienst. Und bei ihm wird selbst der Gottesdienst umgepolt, letztlich mit dem Ziel, die Leute dazu zu bringen, sich bei der Veränderung der Welt hin zum Reich Gottes einzusetzen. Er sagt: Wenn die Gemeinde Verantwortung für die Welt hat, was ist dann sonst der Sinn ihrer Zusammenkünfte und Entscheidungen, wenn nicht der Wille Gottes für die Welt, seine Königsherrschaft und der Aufbau seines Reiches in der Welt? Das ist das Ziel des Gottesdienstes. Und damit verändert die missionale Denkweise grundsätzlich das Verhältnis zwischen Gemeinde und Welt. Gemeinde und Welt werden nicht mehr als gegenüber verstanden, wie es das Neue Testament sagt. Römer 12, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Sondern das Verhältnis wird völlig neu bestimmt. Es entsteht der Eindruck, ja, die Welt ist schon gestört, aber im Prinzip, so ähnlich kann man das bei Tobias Feix nachlesen, im Prinzip stellt die Welt einen positiven Raum dar. Im Prinzip ist die Welt jederzeit das Reich, in dem durch Taten sozialer Gerechtigkeit Gottes Reich gebaut werden kann. Gott ist aber ja schon längst am Werk. Und er lädt uns Christen zur Mitwirkung ein. Und deswegen sollen wir Christen auch einen Großteil unserer Zeit verwenden, um mit Nichtchristen zusammen soziale Aktionsprogramme durchzuführen oder an ihnen teilzunehmen, unabhängig davon, wie viel Christliches dabei rüberkommt. Dann sollen wir eben mit Leuten zusammen Kinderspielplätze renovieren oder uns für irgendwelche Umweltschutzprogramme einsetzen. Und das als Teil der Ausbreitung des Reiches Gottes. Und so weicht die missionale Denkweise den Unterschied zwischen Gemeinde und Welt immer mehr auf. Und dann geht es mehr darum, die Welt zu verbessern, als die Gemeinde zu bauen. Fabian Vogt hat es ganz offen gesagt. Er sagt, die Emerging Church wird ein integraler Bestandteil der Gesellschaft sein. Also wird ganz innig zur Gesellschaft dazugehören. In der Gesellschaft voll drin sein, sich nicht mehr so grundsätzlich von ihr unterscheiden. Was sagt das Neue Testament? Das Neue Testament sagt, wir sollen die Menschen aus der Welt herausrufen und in die Gemeinde Jesu hineinrufen. Hat Friedemann wunderlich und hat auch Martin Vetter heute Morgen deutlich gemacht, es soll in Gemeinde hineingerufen werden, Gemeinde gegründet werden. Die missionale Denkweise sagt, nein, die Gemeinde soll sich mehr in die Welt hineinbewegen. Interessant, in einem Interview wurde Tobias Feix gefragt, fangen wir mal an zu träumen, wir schließen die Kirchentür auf und alle sind gekommen. Was haben wir ihnen zu bieten? Ich denke, wir wüssten viel zu sagen, was wir ihnen zu bieten haben. Friedemann Wunderlich würde ihnen erstmal eine Predigt halten und ich auch. Und was sagt Feix? Ehrlich gesagt ist mein Wunsch, dass unsere Kirchentüren aufgehen und die Christen rausrennen, raus zu den Menschen. Verstehen Sie, das klingt ganz gut. Und das ist auch richtig, dass wir raus zu den Menschen rennen sollen. Aber hier war ja die Frage, wenn sie kommen, wenn sie in der Tür stehen, wenn sie schon da sind. Und da wird deutlich, nein, es geht gar nicht in erster Linie darum, Gemeinde zur Ehre des Herrn zu bauen, sondern es geht darum, das Reich Gottes in der Welt aufzurichten. Drittens. Die missionale Denkweise verdrängt das Kreuz Christi aus dem Zentrum der missionarischen Verkündigung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die missionale Denkweise verdrängt das Kreuz Jesu Christi aus dem Zentrum der missionarischen Verkündigung. Für diese Tagung in Herrenberg, in der Nähe von Stuttgart, zu Beginn des Jahres, wo es um Transformationen ging, wurde offensichtlich vorgelegt ein Thesenpapier von Johannes Reimer, das ist im Internet dann auch veröffentlicht worden, Evangelisation, Grund, Motiv und Ziel. Es ist eine grundsätzliche Abhandlung über das Wesen von Evangelisation. Und darin kommt nicht vor das Problem der Sünde, es kommt nicht vor die Bedeutung des Sühnetodes Jesu, es kommt nicht vor die Frage Himmel, Hölle oder Ewigkeit. In diesem Grundsatzpapier Evangelisation, Grund, Motiv und Ziel kommt alles dieses nicht vor. Sondern Evangelisation wird so definiert, das Ziel der Evangelisation, Gott geht es darum, seine Herrschaft in der Welt wiederherzustellen. Er hat sich in Christus mit ihr versöhnt. Evangelisation kann deshalb nur im Rahmen des Aufbaus des Reiches Gottes in der Welt gedacht werden. Um nichts anderes ging es Jesus. Und dann wird Jesus als der Musterevangelist vorgestellt, an dem wir gewissermaßen uns ein Beispiel nehmen sollen. Und dann wird zum Beispiel gesagt, Jesus lebte unter und diente den Menschen. Und dann kommt dieses Zitat aus Matthäus 20, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und Reimer kommentiert das so, er sagt, es ist der Dienst, die Liebestat, die den Menschen umstimmt und seine Distanz zu Gott abbauen hilft. Was war der Dienst Jesu an dieser Stelle? Ging es ihm darum, den Menschen umzustimmen durch eine ihm entgegenkommende, hilfreiche Tat? Nein. Der Dienst, von dem Jesus hier spricht, ist der Dienst seines Sühnetodes am Kreuz für uns. Dass er sein sündloses Leben opferte, um für mich die Strafe auf sich zu nehmen. Das ist einmalig. Und das ist keine Art von Dienst, in der Jesus uns in irgendeiner Weise ein Vorbild sein könnte. Weil wir nicht unser Leben geben können, um für andere dadurch die Schuld zu bezahlen. So drängt die missionale Denkweise das Kreuz aus der evangelistischen Verkündigung heraus. Und das geschieht auch dadurch, dass man immer wieder die Evangelien gegen die Paulusbriefe ausspielt. Man behauptet, ja, das war bei Luther und im Protestantismus ohnehin so, die haben immer so stark sich an Paulus orientiert mit der Frage nach dem Recht und der Rechtsprechung und der Vergebung. Aber das war verkürzt. Wir nehmen jetzt die Evangelien dazu und kommen zu einer völlig differenzierten und ganz anderen Sicht. Und da wird es so dargestellt, als ob die Rechtfertigungslehre von Paulus, als ob die Lehre darüber, wie wir durch Jesu Opfertod erlöst werden, als ob das quasi ein Zusatz sei. Ein Zusatz sei ein Kapitel B gewissermaßen. Und dabei wird Folgendes übersehen. Paulus und die Apostel haben sich so verstanden, dass sie das eine Evangelium predigen und dass sie die Evangelien richtig auslegen und dass kein Blatt Papier passt zwischen die Evangelien und das, was Paulus lehrt und was Petrus lehrt. Und so ist es auch. Dort, wo Matthäus, Markus und Lukas vor allem vom Reich Gottes reden, reden Paulus und Johannes vom ewigen Leben. Das kann man austauschen. Reich Gottes meint ewiges Leben. Und das wird auch bei Jesus schon deutlich, etwa im Gespräch mit dem reichen Jüngling in Markus 10. Oder in seiner Warnung vor dem Abfall in Markus 9. Da entsprechen sich diese Formulierungen: in das Reich Gottes kommen, gerettet werden, das ewige Leben erwerben, zum ewigen Leben eingehen. Das beschreibt ein und denselben Zusammenhang. Das Reich Gottes im Neuen Testament ist nicht ein ethisches Konzept, ist nicht eine Anleitung dafür, wie wir hier das Reich Gottes bauen, sondern es redet von Gottes ewigem Reich, in das er uns hineinruft durch den Retter Jesus Christus. Die missionale Denkweise verdrängt das Kreuz aus dem Zentrum der Verkündigung und dadurch verfälscht sie das Evangelium. Es ist nicht nur, dass etwas fehlt, sondern es ist so, dass die Botschaft der Rettung verfälscht wird. Ich will es Ihnen an einem Beispiel deutlich machen. 2. Korinther 5, da sagt ja Paulus, die Gemeinde ist ein Botschafter an Christi Stadt. Und was schreibt Reimer da? Für Paulus ist die Gemeinde ein Botschafter der Versöhnung Gottes mit der Welt. Und jetzt kommt's. Sie soll die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, den Menschen vorleben. Wie sollen wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, den Menschen vorleben? Wodurch kommt die Gerechtigkeit vor Gott? Dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist und auferstanden. Das können wir den Menschen nicht dadurch bringen, dass wir ihnen ein gerechtes Leben vorleben, sondern das können wir ihnen nur dadurch bringen, dass wir es ihnen sagen. Dass wir es ihnen zurufen als Einladung Gottes, er starb für dich. Und aus dieser Botschaft der Rettung und des Heils macht Reimer hier gewissermaßen eine Anleitung dazu, zu einem richtigen Leben. Und er verwandelt das, was Christus in Gnade schenkt, in einen ethischen Akt der Gemeinde, der vorgelebt werden soll. Und in dem Sinne sagt dann Feix auch an anderer Stelle, das Evangelium zeigt sich auch im sozialen Miteinander. Das Evangelium zeigt sich auch im sozialen Miteinander. Das heißt, wo Menschen gut miteinander umgehen, da sieht man auch das Evangelium. Oh nein, das Evangelium sehen wir nur am Kreuz. Nirgendwo sonst. Versteht ihr? Das Kreuz wird nicht nur aus dem Zentrum verdrängt, sondern die ganze Erlösungsbotschaft wird falsch. Und ich kann jetzt darauf nicht mehr eingehen. Von daher ist es auch ganz naheliegend, dass es eine natürliche Verwandtschaft gibt, wenn man so will, eine Waffenbruderschaft zwischen der missionalen Denkweise und der sogenannten neuen Paulus-Perspektive. Das ist eine Theorie, die sehr stark verbreitet wird, unter anderem durch N.T. Wright, die sagt, Paulus ging es gar nicht in erster Linie um die Rettung des Einzelnen vor der Hölle, sondern es ging mehr um die Förderung der Gemeinschaft zwischen Christen und Juden. Tja, und wenn es nicht um die Rettung des Einzelnen vor der Hölle geht, dann ist auch die Botschaft vom Kreuz nicht das Zentrum des Evangeliums. Ihr lieben Leute, ihr merkt, was hier passiert. Das sind keine Kleinigkeiten. Ich muss jetzt etwas anziehen. Also, die missionale Denkweise verrückt das Ziel der Mission. Die missionale Denkweise verändert die Ausrichtung der Gemeinde. Die missionale Denkweise verdrängt das Kreuz Christi aus dem Zentrum der missionarischen Verkündigung. Viertens, die missionale Denkweise vermenschlicht Jesus. Das hat Bruder Wunderlich heute auch schon angedeutet. Ja, Jesus wird vor allem gesehen als Vorbild, der uns zeigt, wie wir im Reich Gottes leben sollen. Und es ist interessant, Roland Hartmeier schreibt in seinem Buch Kirche ist Mission ein Kapitel über Jesus. Und er bestreitet gar nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber wisst ihr, wie er dieses Kapitel überschreibt? Das Kapitel über Jesus in seiner Theologie, er überschreibt es mit den Worten, der Mensch Jesus. Das wird betont. Es wird das Hauptgewicht auf das Menschsein unseres Herrn gelegt und dabei seine Gottheit weitgehend ausgeblendet. Man betont einseitig das Menschliche an Jesus, seinen Vorbildcharakter. Und man übersieht dabei oder unterschlägt, dass der Höhepunkt des Dienstes unseres Herrn darin bestand, dass er sein Leben für uns gab, um uns vor der Hölle zu retten. Aber das kann nicht nachgeahmt werden. In diesem Punkt kann Christus für uns nicht ein Vorbild sein. Und das kommt folglich auch in den Konzepten der missionalen Denkweise so kaum vor. Und so wird aus dem Christus für uns ein Wir wie Christus. Und es wird die göttliche Dimension unseres Herrn ganz stark in den Hintergrund gerückt und die menschliche Seite einseitig betont. Ihr Lieben, auch das hat eine lange Vorgeschichte in der ökumenischen Missionsbewegung. Das können wir jetzt hier nicht zeigen. Aber heute steht die evangelikale Missionsbewegung in der Gefahr, auf die Fährte eines vermenschlichten Jesus, eines unechten Jesus geführt zu werden. Und dadurch verdeckt sie immer mehr den Unterschied zwischen Gott und Mensch. Und Jesus rückt uns immer näher als Vorbild und er rückt immer weiter in den Hintergrund als Retter. Vorletzter Punkt. Die missionale Denkweise verharmlost die Hölle. Die missionale Denkweise verharmlost die Hölle. Für einen ihrer Vordenker, Brian McLaren, ist allein die Vorstellung, dass es am Ende Himmel und Hölle gibt, total destruktiv, undenkbar. Und einer, der das besonders entfaltet hat und der auch eingeladen wurde zu verschiedenen evangelikalen Kongressen in Deutschland und dessen Buch in der deutschen Übersetzung im Brunnenverlag erschienen ist, ist Rob Bell. Viele von Ihnen werden die Werbung dafür irgendwo gesehen haben. Das letzte Wort hat die Liebe. Rob Bell. Und dort schreibt er, die Liebe zwingt uns, einige der verbreiteten Geschichten, die als Jesus-Geschichte ausgegeben werden, in Frage zu stellen. Und eine dieser Geschichten, die wir in Frage stellen müssen, ist, dass ein paar wenige die Ewigkeit an einem Ort des Friedens und der Freude, Himmel genannt, verbringen werden, während der Rest der Menschheit für ewig Qual und Bestrafung in der Hölle erleiden wird, ohne die geringste Möglichkeit, diesem Zustand noch einmal zu entkommen. Diese Sicht von der Hölle ist nicht zwingend. Sie ist schädlich und sie untergräbt die ansteckende Verbreitung der begeisternden Botschaft von Liebe und Frieden, die die Welt so dringend braucht. Es gibt also keinen doppelten Ausgang der Geschichte. Es gibt nicht Himmel und Hölle. Und da ist Rob Bell überhaupt nicht zimperlich. Auf Seite 174 schreibt er, wenn unser Gott die Menschen in Ewigkeit für Sünden strafen wird, die in wenigen Jahren begangen wurden, wenn das unser Gott wäre, sagt Bell, dann müsste man sagen, dass mit unserem Gott etwas nicht stimmt. Manchmal wollen Menschen das Evangelium nicht annehmen, weil sie spüren, dass der Gott, der hinter Jesus lauert, nicht vertrauenswürdig ist, nicht liebevoll oder gut. Es ist nicht einleuchtend, es ist nicht schlüssig. Und deshalb lehnen sie es ab. Und Bell erweckt den Eindruck, als ob sie damit auch quasi im Recht wären. Und dann bestimmt er die Hölle neu. Hölle, das ist das Leid in dieser Zeit, im Diesseits. Und er sagt, als Christ will ich tun, was in meinen Kräften steht, damit sich die Hölle auf Erden nicht ausbreitet. Armut, Ungerechtigkeit, Leid, alles Hölle auf Erden. Es geht nicht um irgendeinen zukünftigen Tag. Das ist an Deutlichkeit nicht zu überbieten. Sechstens und letztens, die missionale Denkweise verleugnet die Kraft des Wortes Gottes. Auch das hat Bruder Wunderlich schon angedeutet. Die missionale Denkweise hat ein gespaltenes Verhältnis zur Autorität der Bibel. Ja, formal hat man ein evangelikales Bibelverständnis, aber in der Art und Weise, wie man mit der Bibel umgeht, wird die Bibel eben, und das ist ganz wichtig, dass wir das jetzt verstehen, weil man es auf den ersten Blick nicht so erkennt, wird die Bibel nicht als eine objektive Vorgabe verstanden, in der der allmächtige Gott mir die Wahrheit verbindlich offenbart. Das gibt es so nicht mehr in der Postmoderne. Fabian Vogt schreibt, emergente Systeme, also Gemeinden, die in dieser Emerging Church dann auch leben, fragen nicht nach einer ewig gültigen Wahrheit, sondern nach der Wahrheit innerhalb einer bestimmten Situation. Das heißt, es gibt keine ewig gültige Wahrheit. Die Wahrheit wird verflüssigt. Dann kann man trotzdem noch sehr hochachtungsvoll von der Bibel reden. Die Bibel ist ein wichtiger Gesprächspartner. Aber was Gott in der jeweiligen Situation sagen will, das verstehen wir erst, wenn wir die Bibel durch die Brille unserer Kultur und durch die Brille unserer gesellschaftlichen Situation lesen. Und jetzt kommt dieses Zauberwort Kontextualisierung. Wir müssen es erst in den Kontext, in den Zusammenhang stellen. Und jetzt achtet genau darauf, wo der Unterschied ist. Die missionale Denkweise sagt, erst in der Kombination von Bibel und Kultur. Nehmen wir mal das Handy als Beispiel für Kultur. Erst in der Kombination von Bibel und Kultur ergibt sich die Botschaft. Das heißt, die Kultur hat ein Mitbestimmungsrecht über den Inhalt. Die Bibel gibt den Inhalt nicht allein vor, sondern erst im Gespräch mit der Kultur ergibt sich der Inhalt, den wir zu verkündigen haben. Und wisst ihr, auch ein bibeltreuer Ansatz nimmt die Kultur ernst. Aber die Kultur hat kein Mitspracherecht bei der Ermittlung der Botschaft. Ein bibeltreuer Ansatz sagt, die Bibel gibt die Wahrheit vor. Gott offenbart uns seine Wahrheit in der Bibel. Und dann versuchen wir, diese vorgegebene Wahrheit so verständlich wie möglich in unsere Kultur hineinzutragen. Und dazu müssen wir unsere Kultur studieren, wir müssen verstehen, wie die Menschen denken. Aber das ändert nichts an der Botschaft. Die Botschaft gibt Gott uns vor. Und wir wollen diese Botschaft unverkürzt hineinsagen in unsere Kultur, so liebevoll und deutlich wie möglich. Aber beim Umgang mit der Kultur geht es nur um die Frage der Form, wie wir das vermitteln. Und nicht mehr um den Inhalt selbst. Der ist uns vorgegeben bei Gott. Die Kontextualisierung der missionalen Denkweise sagt es anders. Sie sagt, die Bibel gibt uns einen Text vor. Wir lesen diesen Text durch die Brille unserer Kultur. Das zusammen ergibt die Botschaft und die sagen wir dann weiter. Und damit verliert die Bibel ihre absolute Autorität. Sie gibt uns nicht mehr die Wahrheit vor. Sie ist ein Gesprächspartner, aber sie ist nicht Gottes verbindliche, objektive, gültige Offenbarung für uns. Und das gibt Roland Hartmeier auch zu. Er sagt, der kontextuelle Theologe rechnet damit, dass die Betroffenheit des Auslegers das Ergebnis seiner Auslegung mitbestimmt. Und er gibt zu, ja, das ist ein veränderter Zugang zur Wahrheit. Und von daher ist es ehrlich, wenn Tobias Falks im IDEA-Interview ablehnt, theologisch zu den Evangelikalen gerechnet zu werden. Nur das sollten bitteschön die Evangelikalen dann auch mal wissen und zur Kenntnis nehmen. Ja, zum Vorwurf, dass sich die Evangelikalen kaum noch vom liberalen Christentum unterscheiden würden, sagt Tobias Falks, wörtlich Zitat, liberal, evangelikal, mit solchen Kategorien kann ich nicht viel anfangen. Die missionale Denkweise hat nur einen gebrochenen Zugang zur Bibel. Und von daher ist es auch nachvollziehbar, dass die Missionalen es der biblischen Wahrheit nicht zutrauen, dass diese Wahrheit so stark ist, dass sie sich gegen alle Widerstände durchsetzen würde. Worin sah Johannes Reimer das Hauptproblem der Evangelikalen? Ich erinnere es nochmal. Er sagt, das Hauptproblem ist die einseitige Betonung der Verkündigung. Ich denke, wir verstehen jetzt, wie er zu diesem Ergebnis kommt. Aber das ist nicht wahr. Denk doch nur an Wilhelm Busch. Wilhelm Busch hat auch in einem Umfeld gewirkt, dort in Essen, das nicht gerade vom Bildungsbürgertum geprägt war, sondern von der Arbeiterbewegung im Ruhrpott. Die waren nicht besonders bildungsbewusst, die waren nicht klassischer Mittelstand. Und was hat er gemacht? Er ist nah herangegangen an die Menschen in ihrer Not. Und was war sein Mittel? Die Botschaft von Jesus, die unverkürzte, klare, objektive Botschaft von Jesus. Und das wird von der missionalen Denkweise ausgehöhlt. Und damit wird verneint, was Paulus sagte, der Glaube kommt aus der Predigt. Ich fasse zusammen. Wir haben gesehen, in der leider uns aufgenötigten Kürze, die missionale Denkweise, jetzt dürft ihr mal lachen, genau, die missionale Denkweise verrückt das Ziel der Mission, zweitens verändert die Ausrichtung der Gemeinde, drittens verdrängt das Kreuz Christi aus dem Zentrum der missionarischen Verkündigung, viertens vermenschlicht Jesus, fünftens verharmlost die Hölle und sechstens verleugnet die Kraft des Wortes Gottes. Und wenn man das zusammenfasst und bilanziert, muss man sagen, die missionale Denkweise verfälscht das Wesen des Christseins und den Inhalt des Evangeliums. Und ihr Lieben, ich hoffe, es ist deutlich geworden, hier geht es nicht um einzelne Begriffe, sondern es geht um eine umfassende Denkweise, in die wir eingeführt werden sollen. Und wenn das wahr ist, bei dieser Sachlage, dann sind keine Kompromisse möglich. Dann können wir uns nicht einfach hinsetzen und sagen, ja, wir verhandeln schiedlich, friedlich. Dieses Diskussionsforum im Januar zwischen Vertretern der missionalen Theologie und anderen hat einen tiefen Riss deutlich gemacht, liebe Geschwister. Aber was dann verlautbart wurde, hat ein anderes Bild vermittelt. In der Idea-Meldung dazu wird Thomas Schirmacher mit folgenden Worten zitiert: In der evangelikalen Bewegung Deutschlands gibt es keinen grundsätzlichen Streit darüber, ob Christen eher evangelisieren oder sich gegen gesellschaftliche Missstände wenden sollen. Es sei unbestritten, dass soziales Engagement ebenso zum christlichen Auftrag gehöre wie die Predigt des Evangeliums. Was? Mit dieser Position kein grundsätzlicher Streit? Und Michael Diener, der Allianzvorsitzende und Gnadauer Gemeinschaftspräses, hat gesagt, man müsse eben ertragen, dass man zu unterschiedlichen Einsichten gelange und niemand dürfe den Anspruch erheben, im alleinigen Besitz der Wahrheit zu sein. Und beide Positionen gehörten zur evangelikalen Bewegung. Versteht ihr, was hier geschieht? Das ist verwirrend für die Gemeinde. Das ist vielleicht diplomatisch gut gemeint, aber es dient nicht der Orientierung der Gemeinde, sondern es leistet der Verführung Vorschub. Und deswegen bin ich umso dankbarer für die Tübinger Erklärung, die 2 Monate später erschienen ist. Und die Tübinger Erklärung hat den Befund für die missionale Denkweise so formuliert. Sie sagen, wir betrachten die Vertreter dieser Position als unsere von einer irrgeistigen Strömung erfassten Brüder in Christus. Sie sagen, wir bestreiten ihnen nicht das Christsein, das steht uns nicht zu. Aber wir sind der Überzeugung, dass sie von einer irrgeistigen Strömung erfasst sind. Das ist die Position des Tübinger Aufrufs. Und ihr Lieben, wir haben hier Verantwortung, klar Positionen zu beziehen, um der Menschen willen, die uns anvertraut sind. Und ich möchte in dem Zusammenhang an Francis Schaeffer erinnern, den wirklich von Gott besonders gesegneten, bibeltreuen Kulturkritiker, der in den 60er, 70er, 80er Jahren so wichtige Bücher geschrieben hat. Francis Schaeffer hat immer wieder gesagt, wenn wir die Wahrheit bezeugen wollen, wenn wir die Wahrheit bekennen und verteidigen wollen, dann brauchen wir sowohl die Position als auch die Negation. Das heißt, dann reicht es nicht, dass wir nur sagen, was die Wahrheit für sich ist, positiv, sondern dann müssen wir zugleich sagen, was dieser Wahrheit widerspricht. und was von dieser Wahrheit ausgeschlossen wird und was sich mit dieser Wahrheit nicht verträgt. Wir müssen beides sagen, was die Wahrheit ist und was durch diese Wahrheit ausgeschlossen wird. Nur dann können wir den uns Anvertrauten wirklich Klarheit vermitteln. Noch einmal, ihr Lieben, es geht nicht um Nebenkriegsschauplätze, sondern es geht um das Evangelium selbst. Und da hat der Apostel Paulus im Galaterbrief sehr deutlich gesagt, was gilt. Er hat geschrieben in Galater 1, mich wundert, Vers 6, dass ihr euch so bald abwenden lasst, von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel oder euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, schreibt Paulus, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Also Paulus sagt, es geht hier ums Ganze. Und darum, liebe Geschwister, und damit schließe ich, lasst uns wachsam sein. Lasst uns aus Liebe wachsam sein. Nicht aus Besserwisserei, sondern damit wir und andere umso klarer und umso fröhlicher das wahre Evangelium bezeugen können. Wir bewerben uns nicht um den Posten des größten Meckerers oder des cleversten Besserwissers. Wenn wir schon beschimpft werden, wenn man uns schon beschimpfen will, dann soll es uns lieber so gehen wie Wilhelm Busch, der einmal durch seinen Bezirk ging und dann traf er irgendeinen Bergarbeiter aus seiner Gemeinde, der stand mit einem Kollegen zusammen. Wilhelm Busch kommt vorbei und dann sagt er, ah, das ist unser Pastor hier. Oh, das ist der Pastor. Sagt er, ja, ach, das ist eigentlich ein ganz ordentlicher Kerl, unser Pastor. Der hat nur einen kleinen Vogel. Und Wilhelm Busch sagte, was sagen Sie da? Ich habe einen Vogel? Und der Bergmann sagt, ja, unser Pastor hat einen kleinen Vogel. Der redet immer über Jesus. Und Wilhelm Busch sagte dann, ja, wenn Sie das so sagen, dann ist das das größte Lob, das Sie mir zollen können. Nur, ich muss leider zugeben, ich habe dieses Lob gar nicht verdient. Ich rede eigentlich noch viel zu wenig über Jesus. Und dann wendet er sich an den anderen, an den Kumpel und sagt, übrigens Sie, kennen Sie Jesus? Und da sagt der Kollege, siehste, da fängt er schon wieder an. Das wollen wir uns gerne nachsagen lassen, dass wir einen Vogel haben. Das wollen wir uns gerne nachsagen lassen, dass wir immer wieder von Jesus reden müssen und wollen. Und zwar von dem Jesus, den uns der heilige Gott in seinem Evangelium offenbart. Er ist der Retter, er ist unser König und er ist unser Herr. Lass uns beten. Wir wollen dazu aufstehen, wenn möglich. Lieber Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass dein Evangelium so klar ist. Dass das, was du uns in den Evangelien sagst und du dort getan hast, dass du dafür gesorgt hast, dass in deinem Auftrag und unter deiner Inspiration Paulus und die anderen dieses noch weiter erklärt haben in den Briefen, dass dies eine untrennbare Einheit ist. Dass du wirklich der Retter bist von Sünde, Tod und Teufel. Herr, und dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass deine Vergebung gilt ein für alle Mal. Und dass dein Evangelium kein Gesetz ist, dass wir etwas aufrichten müssen in dieser Welt. Ach Herr, und du siehst, wie deine Gemeinde angegriffen wird. Angegriffen durch falsche Lehren, durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch. Herr, und du siehst, wie wir auch ringen mit diesen falschen Einflüssen, die durch die Emerging Church-Bewegung in deine Gemeinde einströmen wollen. Bitte bewahre und schütze du deine Leute, Herr. Und bitte wehre denen, die das Evangelium, mit welchen Absichten auch immer, vielleicht weil sie selber verführt sind, verfälschen. Herr, wir bitten dich auch für diejenigen, über die wir uns kritisch auseinandersetzen müssen, bei denen wir überzeugt sind, dass sie auf einem falschen Weg sind und andere in einen falschen Weg hineinziehen. Bitte erbarme dich auch über sie und bringe sie zur Umkehr und bewahre uns vor dem Stolz unseres Herzens, Herr. Wir sind angewiesen darauf, dass du uns festhältst und dass du uns immer wieder überführst von unseren eigenen Irrtümern und uns festhältst auf dem Weg deiner Wahrheit. Bitte erbarme dich, Herr, und erbarme dich über unsere Kinder und über die nächsten Generationen. Und sorge du selbst dafür, dass die Fackel deines Evangeliums nicht verlöscht, bis du wiederkommst. Und danke, dass du versprochen hast, es zu tun, Herr. Und dafür loben wir dich und danken dir von ganzem Herzen. Dir sei alle Ehre.